Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, die mit dabei sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute unser Thema Karl Leisner, sein Leben. Zu Gast bei uns Spiritual Hans-Karl Seeger, der Altpräsident des Internationalen Karl-Leisner-Kreises. Der selige Karl Leisner vom Niederrhein wurde 1944, das heißt vor 70 Jahren, nicht in einem Dom, sondern im Konzentrationslager Dachau zum Priester geweiht. Dort feierte er auch seine erste und einzige heilige Messe. Einige Monate nach seiner Befreiung aus dem KZ starb er im Lungensanatorium Planegg bei München am 12. August 1945. Im Juni 1996 sprach Papst Johannes Paul II. Den jungen Mann vom Niederrhein selig. Bei seiner Predigt sagte er:
Christus ist der Weg. Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner haben dies in einer Zeit bezeugt, in der viele den rechten Weg verlassen hatten und aus Opportunismus oder Angst in die Irre gegangen sind. Wer den Weg der beiden Märtyrer betrachtet, weiß, ihr Martyrium war kein zufälliges Missgeschick auf ihrem Lebensweg, sondern die letzte und zwangsläufige Konsequenz eines Lebens, das in der Nachfolge Christi gelebt wurde.
Soweit Johannes Paul II. Bei der Predigt zur Seligsprechung von Karl Leisner und Bernhard Lichtenberg. Einige Jubiläen stehen dieses Jahr an. Vor 70 Jahren die Priesterweihe und Primiz von Karl Leisner und im Februar 2015 wäre sein 100. Geburtstag. Das ist Grund genug, sich einmal genauer mit Karl Leisner zu befassen und das wollen wir dieses Jahr in einer Reihe tun. Und dazu haben wir Spiritual Hans-Karl Seeger, den Altpräsident des Internationalen Karl-Leisner-Kreises, eingeladen, der sich wie kein anderer mit dem Leben des Seligen auskennt. Er war auch in dem Seligsprechungsprozess eingebunden und arbeitet gerade an einer neuen Lebenschronik von über 4.400 Seiten, soweit ich weiß. Grüß Gott, Herr Spiritual Seeger.
Grüß Gott.
Wie sind Sie denn auf Karl Leisner gestoßen, dass Sie sich so intensiv mit ihm befassen?
Das ist mir sozusagen zugefallen. Ich stamme aus Kleve am Niederrhein. Und Karl Leisner nennt Kleve auch seinen Heimatort, obwohl er in Rees geboren wurde. Und unsere Elternhäuser lagen nur etwa oder liegen etwa 200 Meter auseinander. Ob ich dem Karl Leisner lebend begegnet bin, kann ich nicht sagen. Ich bin 1936 geboren und er ist nach 1939, nach seiner Verhaftung, nicht mehr nach Kleve zurückgekommen. Also der Dreijährige könnte ihn durchaus angetroffen haben. Aber seinen Gebeinen bin ich gleich zweimal begegnet. Einmal 1966, als er von Kleve exhumiert wurde und den Xanten beigesetzt wurde, da war ich dort Kaplan. Und 1993 im Verlauf des Seligsprechungsprozesses, das ewige Leben der Heiligen und Seligen ist sehr bewegt, wurde er nochmal ausgegraben und rekognisziert, wie der Fachausdruck heißt, da war ich auch dabei. Ich habe in 15 Jahren schon seine erste Biografie von Otto Pies gelesen, die mir meine Oma gab. Und er hat mich dann sozusagen mein ganzes Leben begleitet. Ich war, wie ich schon gerade sagte, in Xanten Kaplan, als er beigesetzt wurde. Ich war Bezirksvikar am Niederrhein, als der Freundeskreis Karl Leisners 1973 gegründet wurde. Und später dann, als ich war lange Zeit in Münster, wieder an den Niederrhein kam, nach Hausasfüll, bat der Bischof mich, das Präsidentenamt des Internationalen Karl-Leisner-Kreises zu übernehmen. Und da wuchs mir das sozusagen zu, mich mit dem Material zu beschäftigen, das die Familien aufbewahrt hatten. Und es waren damals Überlegungen, eine Biografie brauchen wir über ihn, aber auch das ganze Tagebuchmaterial, zum Beispiel Briefmaterial, muss mal gesichtet und auf Vordermann gebracht werden. Und daraus ist dann jetzt das entstanden, was in diesem Jahr erscheinen wird, eine Lebenschronik in 5 Bänden mit 4.400 Seiten.
Also ein Lebenswerk, und dabei ist Ihnen sicher Karl Leisner auch wahrscheinlich immer mehr ans Herz gewachsen, oder? Gibt es so etwas, was Sie besonders an ihm fasziniert? Kann man da sowas spontan sagen?
Ja, natürlich fasziniert mich sein Leben, worüber ich gleich noch sprechen werde. Aber vor allen Dingen bewundere ich, dass mir das zugefallen ist. Und ich könnte fast sagen, das ist nicht mein Beruf geworden, sondern meine Berufung. Weil viele Voraussetzungen in meinem eigenen Leben und in meinen Fähigkeiten und Begabungen geeignet sind, eine solche Sache zu schreiben. Nur ein Beispiel. Der Reichswald um Kleve herum war damals für Karl Leisner das zweite Wohnzimmer und Spielzimmer sozusagen. Und vor allen Dingen in der Nazizeit konnte man da ungestört miteinander sprechen. Das ist ziemlich kompliziert, diesen Reichswald zu beschreiben, mit Jagen und Nebengestellen und dergleichen. Wie soll das einer aus München zum Beispiel machen, der da noch nie gewesen war? Dann habe ich selbst die Jugendbewegung noch ein bisschen nach dem Krieg mitbekommen, mit Zelten und Lagern und so weiter, wie das auch vorher noch intensiver war, und konnte mich sofort einfühlen in das, was ich bei Karl Leisner las. Dann habe ich einen kriminalistischen Sinn. Ich gebe nicht auf, was herauszukriegen, wenn ich das wissen will, wie die verwandtschaftlichen Beziehungen sind. Die Familie wusste oft nur, ach, das ist Vaters Richtung, Mutters Richtung. Ich wollte es genau wissen und habe es dann auch oft genug rausbekommen. Es ist vieles noch nicht aufgeklärt, aber mit etwas Mühe und Zeit, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis das Werk fertig ist, kann das schon gelingen.
Dann sind wir froh, dass Sie uns an Ihrer Detektivarbeit teilhaben lassen. Karl Leisner, eine beeindruckende Persönlichkeit. Wir freuen uns, dass Sie ihn uns heute vorstellen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Karl Leisner hat nur 30 Jahre gelebt. Für heutige Verhältnisse ist das ja kurz, aber doch ein erfülltes Leben gehabt. Man könnte so sagen, jeder stirbt am Ende seines Lebens. Wir wissen nicht, wann das jeweils ist. Dieses kurze Leben von 1915 bis 1945 erstreckte sich nicht mehr oder weniger vom Beginn an des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Beides hat er sozusagen noch mitgekriegt, das eine auch wohl als Kind. In dieser Zeit befand sich das Deutsche Reich knapp 10 Jahre im Krieg und wechselte zwischen 3 Staatsformen. 3 Jahre Monarchie, 14 Jahre Republik und 12 Jahre Diktatur. Und dann hat er noch etwas mitgekriegt von der Zeit, wo man in Deutschland von Besatzungszonen sprach und das Ganze Trizonesien nannte, was damals sozusagen wie eine Hymne, eine Deutschlandhymne war. Das ist so der geschichtliche Rahmen. Aber dazu ist noch zu sagen, dass er eine ganz bestimmte Ausrichtung in seinem Leben bekam durch das, was wir Jugendbewegung nennen, die ja auch 1913 begann mit dem Hohen Meißner und diesem großen Lager, wo die Jugend revoltierte gegen die, der Muff der Talaren, war damals auch schon praktisch so ein Thema. Und er ist da ganz drin eingestiegen in diese Jugendbewegung und hat als Junge eine Kreuzbundgruppe mitgebracht, die dann später sich Katholischer Wandervogel nannte, wo er dann selbst auch Gruppenführer wurde. Als Deutscher war er auch betroffen von der Niederlage seines Volkes im Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreiches durch die Revolution 1918 sowie die Ausrufung der Republik. Und dieses war Nährboden für Adolf Hitler. Er hat schon 1933 erkannt, als doch Bischöfe und Professoren, ich habe selbst einen kennengelernt, Professor Schmaus, noch Vorlesungen mit dem Hitlergruß begonnen haben und später sagten, man konnte das noch nicht wissen. Er hat es geahnt. Er hatte Hitler damals noch nicht gesehen, aber durch Goebbels Schnauze, so hieß der Volksempfänger ja damals, seine Ansprachen gehört und gemeint, das kann so nicht sein. Es ist eben sehr bemerkenswert, wie er diesen Diktator durchschaute, und er wäre sicherlich auch ein guter Politiker geworden, wenn er, damals konnte man ja noch als Priester auch Politiker sein, wenn er noch länger gelebt hätte. Und er hätte sicherlich seinen Widerstand gegen das Unrechtsregime noch weiter ausgedehnt. Dieses kurze Leben ist erfüllt von Leben. Ich kenne ja sein Leben jetzt fast besser als meines. Ich weiß, wann er in welchem Lager war. Bei mir muss ich erstmal nachgucken und nachdenken. Es ist erstaunlich, was er alles in dieser kurzen Zeit erlebt hat, geschafft hat, unternommen hat. Wenn ich so in unsere Jugend schaue, dann möchte ich manchmal sagen, die sind mit 17 schon gestorben und werden dann mit 70 vielleicht begraben. Wenn ich höre, dass 18-Jährige schon Hotelurlaub machen und was sie alles verpassen, was Karl Eisner erlebt hat mit seinen Leigern und Fahrten, dann denke ich nur, arme Jugend. Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal, wenn es uns nicht mehr so gut gehen sollte, wie das zurzeit ist. Und wenn wir in die Welt schauen, was alles passieren kann, dann kann einem das ja auch Angst und Bange machen. Karl Eisner wurde also am 28. Februar 1915 in Rees geboren. Sein Vater war zu der Zeit schon eingezogen zum Krieg. Das war sehr bald nach Beginn des Krieges. Und Mutter Leisner war in Rees sozusagen alleine. Das zeigt sich auch daran, dass die Hebamme den kleinen Jungen beim Standesamt anmeldet. Vermutlich hatte sie auch gar keine Beziehungen irgendwo in der Stadt, denn das junge Ehepaar war ja erst ganz kurz dahin gezogen, als Vater Leisner in Rees eine Anstellung beim Gericht bekam. Dass das nicht das Wahre für sie war, zeigt sich auch daran, dass sie sehr bald, man weiß kein Datum mehr, nach Goch gezogen ist zu ihren Schwiegereltern. Sie selbst stammte auch aus Goch. Interessanterweise lagen diese beiden Elternhäuser beide in der Klever Straße in Goch, obwohl dieser junge Leisner und der Mädchen Amalia Falkenstein sich erst in Neuss kennenlernten. In Goch wurde nämlich dann 1916 der zweite Sohn Willi geboren und so könnte man sagen, dass auch Goch ein wichtiger Ort für Karl Eisner am Niederrhein ist. Getauft wurde der Junge am 3. März 1915 in der Kirche St. Maria Himmelfahrt in Rees und damit bekam er dann mehrere Namen, wobei Karl der Rufname blieb. Interessant ist, dass im KZ zum Beispiel später als Pseudonym sozusagen weitere Taufnamen verwendet wurden und mit denen dann Personen dargestellt wurden, wo die Nazis nicht drauf kamen, dass der Schreiber sich damit meint. Der Vater Leisner war dann, wie gesagt, im Krieg und war oft verwundet und kam dann als Verwundeter nach Immenstadt als Ausbilder. Und in Immenstadt wurde dann die Maria Leisner geboren am 23. November 1917. Sofort nach dem Ersten Weltkrieg zog sein Vater Leisner wieder mit seiner Familie zurück nach Rees und nahm dort wieder seine Tätigkeit beim Amtsgericht auf. Am 25. Dezember 1919 wurde dann die Paula Leisner geboren und als dann die Stelle, Beamte sind ja damals auch hin und her geschoben worden, nach Kleve verlegt wurde, kam in Kleve am 13. April 1921, nein, das stimmt nicht, am 13. April 1921 kam Karl Eisner in die Volksschule in Rees und noch 1921 zog Familie Leisner nach Kleve, als er dort an der Gerichtskasse eine Stelle bekam. Karl Eisner kam noch in Rees auf die Volksschule und ging dann in Kleve weiter zur Volksschule. Und ja, die Familie war nicht sehr wohlhabend. Ob die sich eine Ausbildung ihrer Kinder hätten leisten können, war nicht so ganz klar. Deswegen hätte dann die Volksschule höchstens eine Realschule als Schulausbildung wohl nur drin gesessen. Aber wie das so ist, dass Lehrer auch Talente in Kindern entdecken, so war das auch bei Karl Leisner, dass sein Lehrer Richard Trompeter sagte den Eltern, der muss aufs Gymnasium. Und so wechselte Karl Leisner dann zum Klever Gymnasium und hatte da ein sehr, sehr großes Glück. Ich bewundere das immer noch wieder, wie Neupriester auch, ich weiß ja auch mal, sich verhalten können. Er traf dort auf den Neupriester Dr. Walter Finnenberg. Er war zur Vertretung gekommen für den eigentlichen Religionslehrer, der zum Sprachurlaub beurlaubt worden war. Und Walter Finnenberg erkannte schon sehr früh Karl Leisners Führungsqualitäten. Und der Junge war erst 12 Jahre alt, als da was passierte, wo sich beide sozusagen später das zuschieben. Finnenberg schreibt später, Karl Leisner kam auf mich zu wegen einer Gruppe. Und Karl Leisner sagte, Finnenberg hat die Anregung gegeben, eine Gruppe zu gründen. Jedenfalls kam es zu einer Jugendgruppe. Und das ganz Interessante dabei ist, dass Walter Finnenberg, der ja Religionslehrer an einem Gymnasium war, eigentlich den ND, den Bund Neudeutschland, hätte anbieten müssen. Oder er selbst war Kickborner, auch einer der großen Bünde aus der Jugendbewegung, und hätte sagen müssen, wir doch Quickborner. Aber er merkte wohl, dass Karl Leisner nicht so ein Intellektueller war, sondern ein sehr handfester Jugendlicher. Und so ließ er zu, dass er in den sogenannten Kreuzbund ging, wo damals am Niederrhein versucht wurde, Gymnasiasten und Volksschüler und Lehrlinge in ein Gruppenleben einzubinden. Und das war auch später dann sehr hilfreich, weil zu seiner Lebensgeschichte gehört dazu, dass sie in Kleve einen Mühlenstumpf wieder ausbauen zu einem Jugendheim, wo sie alles selbst machen konnten, bis auf das Rieddach. Dazu brauchten sie Fachleute. Karl Leisner wurde gleich Schriftführer in dieser Gruppe und es ist sehr wertvoll, dass bei den Tagebüchern, die erhalten geblieben ist, auch eine erste Gruppenchronik dabei ist, wo dieser kleine Junge sozusagen Buch führt, was man in der Gruppenstunde gemacht hat, welche Lieder man gesungen hat, Geschichten gehört hat, wohin die Ausflüge gingen und so weiter. Und dieses Schreiben der Gruppenchronik war dann auch ein Auslöser, selbst Tagebuch zu schreiben. Und das jetzt miteinander zu vergleichen, ist sehr interessant. Die ersten Eintragungen in sein Tagebuch waren im Grunde ein Rückblick, was schon einige Wochen vorbei war, aber er nochmal so schrieb, als wenn er es gerade erst erlebt hätte. Das kann man später bei anderen Sachen auch noch feststellen. Ganz im Stil der Jugendbewegung trafen sich da die Jungen regelmäßig in Gruppenstunden und organisierten Fahrten und Zeltlager. Und diese waren dann sehr geprägt von einem intensiven religiösen und kirchlichen Leben. Also keine Versammlung begann ohne ein Gebet und keine Fahrt begann ohne vorherigen Messbesuch. Und was damals noch vor allen Dingen sehr verwundert war, das kenne ich aus meiner Jugend ja auch noch, da gab es die Monatskommunion mit Beichte vorher, dass Karl Leisner jeden Tag kommunizierte. Und das hat manchmal die Priester in Verlegenheit gebracht. Es gibt gerade aus einer Allgäufahrt Berichte, da wurde ja die Kommunion meistens entweder vor der Messe oder nach der Messe ausgeteilt, also nicht in der Messe, wie das heute üblich ist, dass Karl Leisner mit seinen Jungen an der Kommunionbank stand und der Priester wollte in die Sakristei und musste dann nochmal zum Tabernakel, um diesen Jungen die Kommunion zu reichen. Ich habe das sogar aus Belgien gehört, wo noch eine Lehrerin lebt, eine alte Frau, die das als junges Mädchen selbst mitbekommen hatte. Also ein sehr, sehr frommer Mann, was auch an der Familie lag, die es selbst auch war. Karl Leisner hatte seiner Zeit entsprechend eine starke Christusfrömmigkeit. Er war gut 10 Jahre alt, als Papst Pius XI. Am 11. Dezember 1925 das Christkönigsfest einführte. Wie das sich auswirkte, zeigt sich auch in Kleve, also meiner Heimatpfarrei ist eine Christuskönigspfarrei. Die Kaleißnitz gehört zur Himmelsfahrtspfarrei der Stadt. Gerade zwischen diesen 200 Metern Entfernung unserer Elternhäuser läuft die Fahrgrenze. Und etwas später schrieb dann Karl Eisner in sein Tagebuch: Christus, du bist meine Leidenschaft. Und 1938 notierte er: Das ist meines Lebens letzter Sinn, Christus zu leben in dieser Zeit. Christus, wenn du nicht bist, dann möchte ich nicht mehr sein. Und ganz interessant ist, dass zu dieser Christusfrömmigkeit, die sehr geprägt war, denken Sie an die Christusbanner, dieses Chiro-Zeichen darauf, die griechischen Buchstaben, die man meistens mit PX übersetzt, das ist aber falsch, das ist die Abkürzung von Christus. Diese Christusbanner wurden in Sturmhaltung in die Kirche getragen, dass parallel zu dieser intensiven Christusfrömmigkeit auch eine innige Fünf-Marien-Frömmigkeit eben in die Wege gelegt worden war. Und das stand sich nicht nebeneinander. Bei Marienverehrern kann man manchmal ein bisschen den Eindruck haben, dass nur noch Maria gilt. Und es gibt also Christusgläubige, die sagen, ja, Maria gibt es auch noch. Bei ihm war das sehr miteinander verbunden. Es zeigte sich auch schon, dass allen Kindern zum Rufnamen noch der Name Maria gegeben wurde. Und eine Schwester diesen Namen Maria auch als Rufname hatte. Also Karl Leisner könnte auch Karl Maria zum Beispiel genannt werden, was die Schönstädter zum Beispiel gerne tun, aber er ist nie so gerufen worden und hat das selbst auch nie so geschrieben. Und so war nicht verwunderlich, dass für den Niederrhein Karl Leisner der nächste Wallfahrtsort Kevela war, wo er schon als Siebenjähriger mitgetippelt ist und später 1928 im Tagebuch das so beschreibt, wie das damals üblich war. Er ist ein frommer Teil und dann ein spaßiger Teil. Und man muss sich das vorstellen, dass die damals alles mitbrachten und die Gaststätten auch nur heißes Wasser verkauften für den Kaffee. Seine Tagebücher zeigen, wie sehr seine Jugendzeit durch die Gruppe, die er leitete und die gemeinsamen Fahrten geprägt war. Und diese Tagebücher hat er illustriert mit Darstellungen, Zeichnungen und vor allen Dingen mit Postkarten und Bildern. Das habe ich als Junge auch noch getan. Wir hatten ja nicht viel. Wenn er von unterwegs seine Postkarten nach Hause schrieb, schrieb er immer drunter: Hebt sie mir bitte auf. Und das sind wertvolle Zeugnisse, die jetzt in die Tagebücher zu finden sind. Außerdem geben die Tagebücher Auskunft über drei erste Exerzitien, die er als junger Mensch mitgemacht hat. Und da ist als erstes zu nennen ein Exerzitium in Schönstatt, darüber kann gleich noch was anderes gesagt werden, wo er Stichpunkte mitschreibt und man an diesen Stichpunkten mitbekommen kann, wie das Ganze verlaufen ist und dass damals schon Anfang 33, das war also Ostern 33, auch schon aufmerksam gemacht wurde, was vom Nationalsozialismus zu erwarten ist. Dann hat er, nein, jetzt habe ich mich vertan, die ersten Exerzitien waren in Gerlewe, hier nebenan in Billerbeck, im Benediktinerkloster. Und da ist das ganz Verwunderliche, dass da ein Pater die Exerzitien hält, der von Guardini inspiriert ist. Und ja, ich würde heute einen Einkehrtag beginnen mit Heinrich Valentin, mit Karl Valentin. Heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich zu Hause. Aber dieser Pater benutzte von Weber, Wilhelm Weber, 13 Linden, die Lehrsprüche des Priors. 13 Linden war damals ein Hausbuch überall. Er hörte Musik von Bach und Beethoven und interpretierte das Lied der Glocke. Also ein jugendbewegte Exerzitien, die das waren. Die waren 1931. Und 1933 dann die gerade angesprochenen Exerzitien in Schönstatt. und am Ende des Jahres nochmal Exerzitien bei den Jesuiten in Fehrenberg. Das ist etwas über die Grenze nach Holland hin, aus der Zeit, als in Deutschland die Orden verboten waren. Im Kulturkampf waren die Jesuiten nach Fehrenberg ausgewichen in ein großes Haus. Und dort hat er Exerzitien mitgemacht bei den Jesuiten. Und da ist ein Entschluss gereift, Priester zu werden. Im Schuljahr 1933/34, auf dem Weg zum Abitur, hatte er besondere Belastungen zu bewältigen. Manchen nationalsozialistischen gesinnten Lehrer war er als katholischer Jugendführer ein Dorn im Auge. Und das ging später sogar so weit, dass Heinrich Himmler sich dem wohl vorgenommen hat. Sein späteres Schicksal zeigt das. Er hatte eine Jugendarbeit gemacht, die dazu führte, dass kaum einer seiner Jungen zur Hitlerjugend ging. Und mal ganz abgesehen davon, dass die Hitlerjugend ja alles abgeguckt hat aus der Jugendbewegung, nur die Jungen, deren Väter Beamte waren oder so, sonst Schwierigkeiten kriegten, gingen zur Hitlerjugend. Und diesen Impuls, Christus treu zu bleiben, ihn als ihren Führer zu betrachten, der war so stark, dass er ansteckend wirkte. Interessant ist zum Beispiel, dass jede Gruppenstunde mit einem Führerwort begann, aber als dann Hitler für sich beanspruchte, der Führer schlechthin zu sein, hat man dann diesen Titel geändert. Er wurde damit konfrontiert, dass Hitlerjungen diese Mühle verwüsteten, von der ich gerade sprach, die sie sich mühsam aufgebaut hatten, und dass er vor allen Dingen dann darunter litt, dass seine Tagebücher später von der Gestapo eingesammelt wurden und er sie nicht zurückbekommen hat. Allerdings sind 3 davon wiedergefunden worden in Münster nach dem Krieg in einem Keller. Und insofern hat es auch wieder eine gute Seite. Dass die Lehrer etwas gegen diese schwarze Schar hatten, mit ihm waren ja mehrere Jungen aus seiner Klasse, die auch bei den Gruppenanfängen dabei waren, gegen Hitler eingestellt. Das zeigt sich daran, dass er zwar 1934 ein Abitur machte und zwar sehr gut machte, aber was zum Studium noch nötig gewesen wäre, ohne Hochschulreife. Dazu musste er bis zum Juni warten, bis die nachgeliefert wurde. Aber der Bischof sagte, ihr könnt anfangen mit dem Studium. Das ist ja heute noch so, dass Spätberufene auch ohne ein staatliches Abitur Theologie studieren können. Die können dann nur keine offiziellen Pfarrer werden oder Religionslehrer, die es sowieso nicht mehr gibt. Früher gab es ja geistliche Studienräte, die richtig Lehrer waren und als Priester an den Schulen unterrichteten. So geht er dann also am 5. Mai 1934 nach Münster und kommt ins Collegium Borromeum. Da bin ich dann auch nochmal wieder sein Nachbar gewesen. Ich habe ja nicht nur selbst in Münster studiert, sondern war auch dann später ja 18 Jahre dort als Spiritual in diesem Haus tätig. Aber im Studium lagen mein Zimmer, das man heute nicht mehr wiedererkennt, andere Nummern, nur 3 Zimmer weiter, als sein Zimmer mal gelegen hatte. Hier schloss er sich einer Schönstatt-Theologengruppe an, der auch Heinrich den Humberg, der spätere Bischof von Münster, angehörte und wo er Gruppenführer war. Und die Frage, was ihn zur Schönstatt geführt hat, beschäftigte natürlich viele. Selbst in der Familie Leisner war das sehr unterschiedlich, wie man zur Schönstatt stand. Ich denke, dass seine Schwester Paula im Seesprechungsprozess das gut ausgedrückt hat. Es war nicht die Marienverehrung, die braucht man ihm nicht beibringen. Aber in der Jugendbewegung war es eben halt sehr bewegt und Karl Leisner war ein Typ, der abends nicht ins Bett kam zum Beispiel und morgens nicht herauskam. und kriegt aber jetzt in der Schönstattbewegung Instrumente an die Hand geliefert, die ihm halfen, sich am Riemen zu reifen. Schädler nennt man so eine Tabelle, wo man abends einträgt, was man gemacht und nicht gemacht hat. Eine geistliche Tagesordnung ist gegeben, ein Rechenschaftsbericht muss gegeben werden, die jeden Monat abgeliefert wird. Diese Dinge hat er sein ganzes Leben lang weitergeführt, sogar bis ins KZ hinein, wo er das allerdings dann seinem Freund und Beichtvater, Pater Otto Pies, über den noch später zu reden sein wird, anvertraut hat. Kaleißners Talent der Jugendführung blieb natürlich nicht verborgen und so wurde er 1934 im März Bezirksjungscharführer für die gesamte katholische Jugend des Kreises Kleve. Und etwas später, man hat es dann dem Bischof Clemens August, Graf von Galen, der jetzt inzwischen ja auch selig gesprochen wurde, wohl ans Herz gelegt, hat dieser Bischof Kaleißner ihn zum Diözesanjungscharführer des Bistums Münster ernannt. Diese Führungsgruppe der Diözesanjungscharführer ist damals entstanden, auch um den Zusammenhalt der Jugend etwas zu fördern. Und Kaleißner ist der Erste in Münster gewesen. Er hatte etwa 14.000 Jungen zu betreuen. Und mit dieser Aufgabe war er reichlich ausgelastet, sodass sein Studium nicht unbedingt an erster Stelle stand. Es konnte auch passieren, dass er abends ausbüchste und dann durchs Fenster einstieg, wo man ihn einließ. Also so ganz der Tagesordnung des Hauses hat er sich nicht gefügt, weil die Jugendarbeit ihm vorging. Nach 4 Semestern in Münster, wo das als Abschluss das sogenannte Philosophikum gemacht wird, wechselt er 1936 für 2 Semester nach Freiburg. Die Kleber gingen alle nach Freiburg. Damals waren diese Außensemester, die Studenten natürlich Freisemester nannten, nur in Deutschland möglich. Heute reisen Theologen, wenn es überhaupt noch viele gibt, in der ganzen Welt herum. Ich hätte damals auch nach Freiburg gehen müssen, aber bin nach München gegangen. Und was ihm vorher nicht möglich war, er wäre gerne 1935 mit zu dieser großen letzten Jugendwallfahrt nach Rom mit dabei gewesen, aber der Bischof erlaubte es nicht. Das war dann 1936 möglich. Er hatte dort Kontakt in Freiburg mit einem Pater Noppel, der mal am Germanicum in Rom Rektor gewesen war und der ermöglichte ihm in Rom sogar eine Audienz bei Papst Pius XI. Zu haben. Dieser Papst war interessiert und wollte authentisch hören, wie die Jugendarbeit in Deutschland verlief. Auf den Nuntius Orsenigo verließ er sich nicht so sehr, der war etwas hitlerfreundlich und hatte dann nun da einen Diözesanjungscharführer vor sich. Kaleißner hatte etwas Französisch gelernt, der Papst konnte etwas Deutsch, sodass man sich gut verständigen konnte, wie es mit der katholischen Jugendarbeit in Deutschland aussieht. Diese Außensemester und Freisemester waren schon sehr früh von den Bischöfen installiert worden, um nicht so eine Treibhauszucht herbeizuführen. In diesen beiden Semestern sollten sie sich mal bewähren, für sich selber sorgen, mieteten sich ein Zimmer. Und das hat Kaleißner auch in Freiburg gehabt und ging von da aus jeden Tag zur Messe. Und da beobachtete ihn eine Frau, Ruby, die selbst auch in ihrem Haus einen Theologen aus dem Kurs von Kaleißner hatte. Und dieser Josef Kuhn kam aber im Wintersemester nicht zurück, weil er eine Schwindsucht hatte, also praktisch auch sowas in Richtung TBC. Und diese Frau Ruby sprach dann mal nach der Messe Kaleißner an, ob er nicht zu ihr kommen wolle. Und da könnte er die jüngsten der 12 Kinder betreuen und bräuchte nichts zu zahlen, keine Miete, keine Logie. Die finanziellen Verhältnisse, wie ich schon andeutete, waren nicht sehr reichlich. Er lebte sehr sparsam und hat sofort angenommen und zog dann im Januar 1937 in die Neumattenstraße zu der Familie Rubi. Interessant ist da, dass der Vater Rubi auch mal Theologe war, aber dann sich verliebte und heiratete und seinen Kursmitbrüdern sagte, werdet ihr gute Pasteure, ich sorge für die Kapläne. Und sie bekamen 12 Kinder, 3 Mädchen, 9 Jungen. Und von den 9 Jungen haben sich 6 auf dem Weg zum Priestertum gemacht. Einer davon ist als Soldat vor der Weihe gestorben, aber 5 sind geweiht worden. Er hat also Wort gehalten. Nur jetzt passiert das, was leicht passieren kann. Karl Eisner verliebt sich in die Tochter, die älteste Tochter Elisabeth dieser Familie Rubi. Und es ist also innerlich ein Feuer da. Karl Eisner war sehr jugendlieb, kinderlieb, hatte selbst eine Großfamilie, er lebte hier, eine sehr große, kinderreiche Familie und überlegte, ja, was denn tun? Heiraten oder Priester werden? Und da entschied er sich dann doch fürs Priesterwerden. Und man kann sich kaum vorstellen, dass die Mutter, wenn sie mitgekriegt hätte, dass ihre Tochter wegen Karl Eisner kein Priester wird, da etwas anderes passiert wäre, dass der Haussegen schiefgehangen hätte. Denn diese Mutter fuhr überall hin, wo eine Promiz war, und Karl Eisner schreibt in sein Tagebuch, dass sie 1938 bei der Promiz eines Theologen, der auch bei ihr gewohnt hatte, sagt, an jeder Priesterhölle steht ein Weib. Zu dem Zeitpunkt hatte sich nämlich einer der Jungen auch verliebt, und er war schon Diakon, und das ging aber dann nochmal gut, und insofern ist da weiter nichts zu beklagen gewesen. Aber wie gesagt, diese Frage Ehe oder Familie hat ihn nie losgelassen. Und vor allen Dingen wird das deutlich, als er nach diesen Außensemestern nicht mehr zurück nach Münster kann als Student, sondern zum Arbeitsdienst muss. Erst in Dahlen, im Schlesien, und dann ins Emsland, wo er da in diesen Mooren arbeiten musste und sich da möglicherweise auch wohl den Keim geholt hat für die spätere TBC. Dieses Tagebuch, was er im Arbeitsdienst geschrieben hat, das sind nur Notizen, die er später ausfeilen wollte, sind den Forschern des Arbeitsdienstes ein wichtiges Hilfsmittel, denn viele Berichte über den Arbeitsdienst sind später im Rückblick geschrieben worden, aber soweit ich die Fachleute gefragt habe, hatten die keine Notizen aus der Zeit selbst. Für mich ist da sehr interessant gewesen, wie Karl Eisner da, sobald da irgendwie Wache zu schieben war, eine Mondnacht war, er an seine Elisabeth dachte. Grand désirant, große Sehnsucht. Wenn er emotional war, schrieb er in anderen Sprachen in sein Tagebuch. Und die Fachleute, die für die Seligsprechung keine Biografie schreiben wollten und angefangen hatten, hatten das gar nicht registriert, was da in diesen jungen Studenten, der jetzt im Arbeitsdienst war, alles vor sich gegangen war. Nach diesem Arbeitsdienst ging er dann nach Kleve zurück und erlebte da, dass die Tagebücher geschlacht worden sind. Aber vielleicht unterbrechen wir mal, damit Sie mich nur wir zuhören müssen, mit Musik.
Heute geht es hier bei Radio Horeb um Karl Eisner und sein Leben. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Spiritual Hans-Karl Seeger, der Altpräsident des internationalen Karl-Leisner-Kreises, berichtet über das Leben von Karl Eisner. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Karl Eisner kam also zurück aus dem Arbeitsdienst und erlebte dann in Kleve die Beschlagnahmung seiner Tagebücher, die ich schon kurz angesprochen habe. Er machte sein Studium weiter und wurde am 25. März 1939 zum Diakon geweiht. Und in demselben Jahr wäre auch noch die Priesterweihe gewesen, aber er fühlte sich häufig müde und matt. Und ein Missstand sagt, lass dich doch mal untersuchen. Und damals hat sich ein normaler Arzt, Alexander Theben hieß er in Münster, spezialisiert auf Tuberkulose und stellte an beiden Lungenflügeln eine Tuberkulose fest. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der noch frei rumlaufen durfte. Eine Woche noch brauchte er, um eben dann in St. Blasien, im Schwarzwald, in der Lungenheilstätte Fürstabgebert eine Behandlung zu bekommen. In dieser Zeit heilte, soweit man das überhaupt nennen kann, mit einem Pneumothorax seine Tuberkulose und er hätte nach Hause gelassen werden können. Aber der Arzt sagte, da ist es so feucht am Niederrhein, bleib nochmal hier. In dieser Zeit passierte das Attentat auf Adolf Hitler durch den Schreiner Georg Elser am 8. November 1939 und Karl Leisner äußerte einem Mitpatienten gegenüber, schade, dass er nicht dabei gewesen ist. Hitler war natürlich gemeint und dieser Mitpatient verrät das und dann ist das Schicksal besiegelt. Es geht also los, dass einer der Patienten zum Kreisleiter führt und den holt und Karl Leisner wird am selben Tag noch verhaftet. Er kam dann ins Gefängnis nach Freiburg und von da aus mit einem Transport nach Mannheim und dann in das KZ Sachsenhausen und von dort aus kam er mit fast allen Priestern, die in irgendwelchen KZs waren, nach Dachau, wo dann ein großes Kloster sozusagen entstand. Da hatten beide Teile, der Vatikan und Hitler, ihre Vorteile gesehen. Hitler hatte Sorge, oder mehr Himmler eigentlich, dass die Priester subversiv im KZ arbeiten würden und hat die nochmal durch einen eigenen Drahtzaun im KZ von den anderen abgeschottet. Und der Vatikan dachte sich, wenn ich die Priester zusammenbringe in einer Gruppe, ist das wie ein Kloster, dann hilft ihnen das besser, über diese Zeit zu kommen. Er wurde natürlich nicht so verseucht, wie er das nötig gewesen wäre. Sein Pneumothorax muss immer wieder mit Luft gefüllt werden. Das unterblieb und so kriegte er dann ein Lungenbluten und musste dort im KZ ins Revier. Er hatte die Hoffnung gehabt, dass er entlassen würde, um auch noch geweiht zu werden, aber das war immer weniger. Und in diesem KZ lernte er einen Jesuitenpater kennen, beziehungsweise es war wieder umgekehrt, dass Pater Otto Pies auf ihn aufmerksam wurde und kümmerte sich um ihn, diesen blonden Jungen, nicht nur jetzt in dem eigenen Priesterblock, sondern sorgte auch noch für ihn im Revier, sorgte, dass er auch Krankenpfleger wurde und ihm zur Seite stehen konnte. Es war fast aussichtslos, im KZ noch Priester zu werden. Aber dann kam am 6. September 1944 ein Zug mit französischen Häftlingen ins KZ und da war ein Bischof dabei. Und den bat man dann, Karl Leisner die Priesterweihe zu spenden, geheim. Man muss sich vorstellen, ein Franzose als Bischof, ein Deutscher als Diakon, bei der Weihe war praktisch das vorweggenommen, was später in Reims mit Adenauer und de Gaulle passierte, dass die Feinde sich die Hand gereicht haben. Und insofern war es ein europäisches Ereignis in Dachau und ein ökumenisches noch dazu. Das zeigen die Gratulationsbeweise zur Priesterweihe und Primitz. Die Amerikaner kamen am 29. April 1945, befreiten das Lager, aber es wurde unter Quarantäne gestellt und das konnte Otto Pies, der vorher entlassen worden war, so nicht lassen und wandte Tricks an, um Karl Leisner dann am 4. Mai aus dem KZ herauszuführen. Er wäre nicht mehr zu retten gewesen, aber er sollte wenigstens schmerzfrei und in weißen Betten sterben und kam dann so ins Waldsanatorium Planegg bei München und wurde von den Schwestern sehr betreut. Ich wundere die Schwestern, die haben ihr Haus natürlich auch jetzt mit Nasszellen und so weiter umbauen lassen, dass sie darauf bestanden, dass das Zimmer, in dem Karl Leisner gestorben ist, vorher gelebt hatte, erhalten bleibt und heute noch als Gedenkzimmer zu sehen ist. Karl Leisner hat auch noch ein Tagebuch, das er im KZ noch begonnen hatte, auf dem Sterbebett weitergeführt, und es schließt mit dem Satz, unbegreiflich, er hätte Zorn haben können, er hätte Wut haben können, aber er schreibt da rein, segne auch Höchster meine Feinde. Mit diesem Satz fange ich in der Regel Vorträge und Kurse über Karl Leisner an, denn was hat ein solcher Junge mitgemacht und wie kann er mit seinen eigenen inneren Feinden gut zurechtkommen, dass er sagen kann, segne auch Höchster meine Feinde.
Heute geht es um den seligen Karl Leisner, sein Leben. Eine Reihe, heute der erste Teil mit dem Altpräsidenten des internationalen Karl-Leisner-Kreises, Spiritual Hans Karl Seeger. Herr Spiritual, Ihnen herzlichen Dank für den Vortrag über Karl Leisner. Was weiß man denn aus dieser KZ-Zeit? Wie war da vielleicht die Ausstrahlung auf die Mithäftlinge oder auf andere? Gibt es da Berichte drüber?
Ja, vor allen Dingen die. Ich habe ja noch einige Zeitzeugen erlebt. Mittlerweile lebt nur noch einer 100-jährig, Hermann Scheipers. Das, was in der Jugendbewegung so sein Führer naturell war, im KZ auch zum Ausdruck kam. Das Bedeutsamste ist möglicherweise, dass er es fertiggebracht hat, sich seine Gitarre ins KZ schicken zu lassen. Und hat dann mit denen, das waren ja meistens Kapläne, die da verhaftet worden waren, diese altbekannten Lieder gesungen. Es war nicht seine Gitarre, die ist von Freiburg aus nicht nach Hause gekommen, sondern die seines Bruders Willi. Und die ist dann später allerdings auch verloren gegangen, kann man sich auch gut vorstellen. Also dieser Blondschopf war überall beliebt und möglicherweise ist das mit der Gitarre sogar gelungen, weil er die Leute, die da noch Gepäck und sowas begutachten mussten, so bezirzt hat, dass sie ihm die gelassen haben. Er hat sich auch mit den anderen Kaplänen zusammengetan und über Erlebnisse berichtet, was sie so erlebt hatten. Und so haben sie sich die Zeit ein bisschen mit Erinnerungen ausgefüllt.
War es möglich im KZ für die Priester, dass sie Messe feiern durften oder beten, oder war das alles ganz untersagt?
Nein, das war von Rom auch sozusagen angeordnet worden und Himmler hatte das auch angeordnet, aber in Dachau hat man das eben nicht gefolgt. Das merkt man daran, dass in Sachsenhausen schon viel früher einen eigenen Raum hatte, um die Messe feiern zu können. Und als Himmler seinen Besuch im KZ Dachau angekündigt hatte, musste von jetzt auf gleich da was aus dem Boden gestampft werden und eine Kapelle errichtet werden. Sie sollten dann die Messe feiern, aber da war ein Kommunist Küster geworden und hat gar nicht gewusst, dass man da Hostien und Wein zu braucht. Deswegen haben sie dann am ersten Tag nur eine Marienandacht gehalten. Und offiziell sind im KZ dann auch Hostien und Wein und Kerzen geliefert worden. Denn man muss sich vorstellen, Dachau war nicht Auschwitz. Dachau war auch ein Parade-KZ, wo man Führungen machte. Und die Kapelle gehörte zu den Räumen, die fremden Besuchern vorgezeigt wurden.
Wie hat er auf Drangsalierungen und so reagiert? Weiß man da was?
Also er hat wohl einen Grundsatz befolgt, den ich auch noch kennengelernt habe, Pfarrer Sonnenschein gesagt hat, halte dich immer in der Mitte auf, sei nie am Rand oder so, ne? Und so tut das nicht auffällst. Wenn wir die geschlagen haben oder jemand sich zitiert haben, dann hatten sie ein Auge darauf. Und man weiß von ihm nicht, er hat auch nichts angedeutet in seinen Briefen, die ja fingiert waren, das mussten ja Urlaubsbriefe sein, dass er irgendwo geschlagen worden ist. Also diese berühmten Strafen auch in Dachau waren die 25 Schläge. Da gibt es ja diesen Bock, auf den die sich legen mussten, und dieses Hängen mit den Armen nach hinten aufhängen. Viele sind daran auch gestorben, wenn man Schläge auf die Niere kriegt oder so. Da weiß man nicht, dass er sowas erlitten hat. zumal er dann im Revier sowieso nicht mehr zum Appell musste und dergleichen oder dabei auffallen konnte.
Sie selber waren ja auch mit beteiligt im Seligsprechungsprozess und waren dann auch bei der Feier der Seligsprechung natürlich mit dabei. Haben Sie da irgendwas, was Sie uns noch berichten möchten, was vielleicht für Sie besonders beeindruckend war bei der Feier?
Ja, beeindruckend war mein Bischof. Ich saß ja unter den Bischöfen. Bischof Lettmann hat allerdings dann konzelebriert. Die anderen Konzelebranten saßen dann in Stühlen. Ich saß dann unter lauter Mitraträgern mit dem Dompropst, der damalige Dompropst von Berlin, der auch kein Mitraträger war, weil es ja auch um den Dompropst Lichtenberg von Berlin ging. Das Beeindruckendste war damals unser Bischof selber, der freihändig sprach und den Diener sozusagen beiseite führte, der die Biografie von Karl Eisler ihm vorlegte. Das ging damals durch die ganze Welt. Ist natürlich schon anrührend, das im Berliner Stadion zu erleben. Ich dachte erst, ach, um Gottes in Berlin, warum nicht in Rom? Damals waren die Seligsprechungen in Rom. Aber da zu sein und Kohl an dem Platz zu sehen, also den Bundeskanzler damals, an dem Hitler 1936 die Jugend der Welt verführt hat durch die Olympiade, und den Altar zu sehen in dem Tor, dem Marathontor, wo das olympische Feuer brennt, das war schon sehr beeindruckend. Und ich bin heute nicht mehr böse, dass diese Seligsprechung in Rom stattgefunden hat, in Berlin stattgefunden hat.
Einen Hörer aus der Nähe von Darmstadt jetzt in der Leitung, Herr Hoffmann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte gerade mal nachfragen, und zwar, ich hatte einen Vortrag über den seligen Karl Neisner in Karlsruhe-Mühlburg im Herz-Jesus-Stift auch gehört, und da hieß es auch, dass er auch knapp auch so an der Euthanasie da vorbei gegangen ist. Beim KZ, der war ja schwer krank dann, und es war also eine große Gefahr für ihn, aber er konnte da immer noch gerettet werden. Und das zum einen, und dann zum anderen auch noch seine Vorbildfunktion, die er also auch für unsere Jugend auch heutzutage hat, weil er halt zu diesem totalitären Regime, diesem antichristischen Regime so widerstanden hat. Also dass er da ein so wertvoller Mensch für uns ist, als Seliger sogar.
Ja, das mit der Euthanasie, das also Invalidentransporte gab es da, und er war schon ein paar Mal auf der Liste, und dann hat man ihn dann da rausgeholt und wieder in den Block 26, wo er eigentlich hingehörte, gesteckt, und wenn diese Prozedur vorbei war, kam er wieder ins Revier. Das ist ein paar Mal passiert. Und da war nicht zuletzt diese Autopie auch daran beteiligt, ihn da zu schützen. Was diese Vorbildfunktion für uns heute angeht, also meine Generation ist vielleicht meiner Elterngeneration böse, dass die Hitler nicht widerstanden haben. Aber ich glaube, dass uns heute später der Vorwurf gemacht wird, warum habt ihr dem Zeitgeist heute nicht widerstanden, diesem Profitdenken, dieser Gier nach Geld und Macht und der Vernichtung der Erde sozusagen. Denn ich glaube, dass wir gar nicht warten brauchen auf ein Ende der Welt, sondern dass wir die Erde selbst unbewohnbar machen, wenn wir so weitergehen. Und da machen wir alle munter mit und profitieren davon und können gar nicht mehr unterscheiden. Wenn Sie heute was essen, Kleidung kaufen und so, wo wissen Sie genau her, wo das herkommt? Ne?
Danke für diesen Beitrag. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir eigentlich schon überzogen haben. Danke, dass Sie angerufen haben. Ich merke, das tun jetzt auch noch mehrere, aber es gibt eine nächste Möglichkeit dazu, weil wir ja eine Reihe vorhaben. Im August gibt es dann den zweiten Teil davon. Ihnen, Herr Spiritual, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Für alle, die gern die Sendung noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen, 08328 921 120, oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können in Kürze sich die Sendung auch als Podcast oder Download herunterladen, www.horeb.org. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute dann nach Billerbeck.
Dankeschön.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.